So, jetzt aber. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Just Jack, so der Titel der aktuellen Folge. Mit dabei die liebreizende Anne-Marie.
Schönen guten Abend, hallo.
Der beste Alex.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Und von ganz weit weg der Erik. Nicht auf dem Klo, sondern woher?
Ja, ich melde mich aus dem Fortsetzung folgt Außenreporterstudio in Algier.
Und warum ist er dort? Weil dort die besten Serien der Welt gezeigt werden. Naja, nicht ganz, aber so ungefähr. War natürlich nicht, was er dort macht, aber ja, man könnte ja in die Kommentare reinschreiben, was Erik im... Ist es immer noch das Hotel mit dem Haar?
Nein.
Es ist aufgewertet worden oder
abgewertet? War ausgebucht. Ich musste ein Hotel mit SH nehmen.
Also... Scheiß Hotel.
Nee, es ist viel besser sogar, aber...
Schönes Hotel. Ja.
Ging sehr auch gut. Nur deswegen, weil das andere ausgebucht war, deswegen durfte ich upgraden.
Na, zumindest musste der nicht downgraden. Egal, also, wir haben natürlich heute auch wieder eine bunte Mischung an News. Wir haben drei neue Serien, die ich kurz nennen werde und natürlich danach im Podcast nochmal und natürlich auch bei der Besprechung versuche, den einen oder anderen Namen öfter mal zu erwähnen, damit einfach klar ist, okay, um die Serie geht's, denn wir lesen die Kommentare, ja, da gab's ja auch eine Kritik, dass wir gar nicht so oft die Kommentare lesen und gar nicht so auf die Kommentare eingehen. Wir geloben mal Besserungen, wir versuchen da mal ein bisschen mehr drauf einzugehen, aber manchmal ist einfach, es ist wie es ist, manchmal ist es eben nicht so der richtige Zeitpunkt. Also, neue Serien, Trophy Wife, da dachte ich am Anfang auch so ein bisschen, naja, wir werden sehen, ob das was ist. Klang wie eine Serie, die Anne-Marie vorgeschlagen hat, hat sie auch vorgeschlagen, aber davon mal abgesehen. Dann, Hostages und John Saves the World. Im Dokument steht übrigens Jane. Kleiner Fehler, aber egal. Das soll euch ja nicht weiter stören.
So. War das jetzt eine unterschwellige Kritik?
Na, an demjenigen, der das gemacht hat, natürlich nicht. Nein, nein. Er fiel mir noch gerade ein, ich wollte es gerade vorlesen und da stand Jane Saves the World. Jedenfalls anderer Name, andere Serie. Und ob die was taugt, werdet ihr gleich erfahren. So, kommen wir mal zu den ersten News. Anne-Marie hat natürlich auch ein paar News und wir werden jetzt ein bisschen das auffächern, damit es nicht so ein großer, gigantischer Newsblock wird. Nämlich News, die so quasi über den Teich gekommen sind. Also von den Serien, die wir so wahrscheinlich der größte Teil von uns eh am meisten guckt. Und was hast du denn da, Anne-Marie?
Ja, ich habe da was ganz Tolles. Die Horror-Serie American Horror Story läuft im Moment ja in der dritten Staffel. Diese Staffel befasst sich ja mit Hexen und jetzt letzte Woche hat man auch Zombies, bitte also ganz...
Nicht so viel verraten, weil...
Ja, okay, also Hexen ja. Und Zombies, das ist so Hexen, so der Hauptplot. Und jetzt wurde bekannt, dass die Serie für eine vierte Staffel verlängert wurde.
Jetzt läuft eine kurze Frage an, Marie. Du guckst, du bist auf dem Laufenden wahrscheinlich?
Ja.
Alex, wie ist es bei dir? Also ich bin ja nach der ersten Staffel nicht weitergekommen, aber...
Ja, aber du Angst hast auf der Couch alleine, das wissen wir langsam. Ich habe letztens erst die zweite Staffel mit großer Freude zu Ende geschaut, die ich nochmal als viel besser empfand als die erste Staffel und will eigentlich warten, bis die dritte komplett abgedreht, also bis sie komplett gezeigt wurde, damit ich das am Stück wieder gucken kann.
Aha. Und Anne-Marie ist hellauf, Feuer, Flamme, voll dabei und sagt, sie freut sich.
Nee, ich muss sagen, ich finde es ganz nett. Es hat wirklich echt tolle, super geile Momente, um das jetzt mal so zu sagen. Aber irgendwie, so richtig hyper mitreißen tut es mich aber auch nicht. Also es ist immer so schwankend im Moment bei mir mit der Staffel. Aber mir gefällt es, ich gucke es weiter. Ja, also ich möchte gerne nochmal dazu sagen, eine unserer Hörerinnen, die Sabine, die hatte letztens auf Twitter gefragt, wie das mit American Horror Story so ist. Sie ist jetzt, hat die erste Folge geguckt, Staffel 1, Folge 1 und fand es jetzt nicht so prall. Nur nochmal kurz für die Hörer, ist wirklich jede Staffel von der Serie komplett anders. Ihr könnt jetzt auch einfach die dritte Staffel schauen, ohne davor jemals was gesehen zu haben. Das funktioniert genauso gut. Die Schauspieler sind zum großen Teil noch die gleichen, aber... Wie gesagt, komplett andere Rollen. Also wenn ihr jetzt sagt, die erste Staffel mit diesem Spukhaus da hat euch überhaupt nicht zugesagt, kein Problem, probiert es in der zweiten nochmal.
Und da ein kleiner Tipp, weil das funktioniert nicht bei allen Serien. Ja, ich habe jetzt bei einigen Podcasts gehört, die haben sich über das Ende von Breaking Bad unterhalten und die haben da wirklich nur die letzten 3 Folgen geschaut und vorher irgendwie gar nichts oder wenn dann nur von der ersten Folge irgendwas, ja, oder von der ersten Staffel oder die erste Staffel geschaut und dann halt das Ende und so und haben sich dann darüber übers Ende ausgelassen. Ich will jetzt keine Podcasts mit Namen nennen, aber mindestens einen davon hörst du auch, Annemarie. Das finde ich ein bisschen seltsam. Also ich habe ja Breaking Bad relativ schnell aufgeholt. Ich habe damals ja auch angefangen gehabt, die zu schauen, habe dann erstmal zur Seite gelegt und habe dann eigentlich so die 3., 4., 5. Staffel mehr oder weniger hintereinander weggeschaut und man muss das schon alles kennen, damit man mitfiebern kann. Am Anfang sind eben die Personen noch sehr, sehr unsympathisch teilweise und es ist vieles irgendwie nicht logisch, aber irgendwie wachsen sie einem dann doch ans Herz.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann mache ich mal noch weiter. Also wie gesagt, American Horror Story wurde für eine 4. Staffel verlängert. Wo es nicht weitergeht, ist die Serie The Client List. Die hatten wir mal vorgestellt mit Jennifer Love Hewitt, wo sie als Callgirl oder als Masseuse arbeitet, die auch ihre Kunden anders befriedigt. Fanden wir ja alle nicht so toll, wurde jetzt auch nach der 2. Staffel abgesetzt, beziehungsweise die 2. Staffel läuft wohl gerade aus und dann ist es, geht es nicht weiter.
Wollte ich nur noch aber mal auch keiner von uns so richtig gut, glaube ich, oder? Also ich kann mich eben, nicht daran erinnern, dass er sagt, oh, war jetzt der Reise, also schlecht war was anderes, aber es war auch nicht
der. Fanden wir Bruder. Lausig alle. Lausig fanden wir das.
Ja, und dann noch, beim letzten Mal hatten wir die Superhelden-Serie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. vorgestellt und Superhelden-Boom ja sowieso im Moment ziemlich, Arrow läuft ja noch im Kino, hatten wir jetzt gerade Thor oder Avengers, kommt nächstes Jahr Teil 2. Und ja, im Fernsehen versuchen die Produzenten das jetzt auch immer mehr für sich auszubreiten. Die Homepage Netflix, also das war ja diese Internetseite, wo Serien direkt dort liefen, nicht im Fernsehen, wo wir auch schon House of Cards und Orange is the New Black besprochen hatten, die haben jetzt bekannt gegeben, dass die ab 2014 dann über einen längeren Zeitraum 4 Marvel-Serien produzieren werden, die 4 verschiedene Superhelden als Zentrumspunkt haben und dann am Ende wird es noch eine Miniserie geben, die quasi alle 4 Serien so ein bisschen abschließt und dann nochmal so Avengers-Style macht. Das kommt dann aber erst 2015, also ist noch ein bisschen hin. Aber das finde ich ja mal ein sehr ambitioniertes Projekt, was die da vorhaben. Ich weiß jetzt nicht, ob gleich 5 neue Superhelden-Serien so auf einen Schlag, ob es das dann direkt braucht, aber ist ja gerade für Leute, die wirklich die Comics mögen oder eben diese Marvel-Welt eine schöne Neuigkeit.
Und Agent of S.H.I.E.L.D. kam ja auch ganz gut an. Wir hatten ja in den Kommentaren auch ein paar, die darüber nochmal was geschrieben hatten. Also Rick zum Beispiel fand halt die ganze Sache richtig gut. Er hat auch nochmal Joss Whedon und sein Team gelobt. Daraufhin hatte ich dann nochmal Luise gefragt, weil die ja auch ein Joss Whedon Fangirl ist und quasi den Boden küsst, auf dem Joss Whedon jemals irgendwann gelaufen ist. Und wie das nun ist, weil er hat ja im Prinzip wirklich nur aus meiner Sicht nur an der ersten Folge wirklich richtig mitgemacht und ansonsten halt mehr so der kreative Geist, der quasi über dem Ganzen schwebt, aber sie findet die Serie trotzdem gut, ist noch dabei und wie du gerade gesagt hast, es gibt ja diese diversen Filme und da ist dann wohl auch mit der Serie so ein bisschen so ein Crossover geplant, zumindest gibt es eins, in Episode 6 war das glaube ich, mit Thor, wo es dann direkt einen Bezug gibt, also für alle die Filme mögen, ist die Serie auf alle Fälle irgendwas und wer so ein bisschen ja Comic-Verfilmung mag, beziehungsweise halt so in diese Richtung das mag, das sollte unbedingt nochmal reingucken und wer unter Agent of S.H.I.E.L.D. noch nicht so richtig weiß, was es eigentlich ist. Das soll einfach mal in den letzten Podcast, die Ausgabe 3 von Staffel 4 reinhören. Da gehen wir noch mal ganz kurz drauf ein.
Und ich muss sagen, nach unserer Besprechung habe ich mich ja echt mal, bin ich mal in mich gegangen und habe überlegt, ob ich die Serie jetzt wirklich weiterschauen will, weil, wie wir auch gesagt haben, war nett und alles und sieht schön aus, aber Mehrwert hat es mir wirklich nicht gebracht. Und aber die Folge der letzten Woche vom 6. November, die war wieder richtig gut. Also ich dachte, komm, die guckst du jetzt noch als Abschluss.
Aber gut, in welchem Kontext? Also was war also, da so toll dran?
Gut gemacht und spannend und mal so ein bisschen anders. Also Da ging es nicht um einen Bösewicht, den sie jetzt draußen jagen, sondern hat viel im Team gespielt und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Gibt es da mittlerweile einen roten Faden oder ist das immer mehr so Comic-Caption, quasi immer, immer eine kleine Geschichte?
Ja, also jetzt bei der Folge gab es jetzt keinen roten Faden. Vielleicht kommt ja noch was. Ja, das wäre es von mir erstmal.
Gut, ich habe noch eine Mini-News. Ich bin ja für die Sachen mit Lost Girl zuständig. Da gibt es mittlerweile, hat die vierte Staffel angefangen. Ich muss ja mich outen. Ich bin ja bei der zweiten trotzdem nicht ausgestiegen, aber habe es einfach nicht geschafft, nicht weiter zu gucken. Ich weiß zwar nicht, wann ich diese ganzen Serien irgendwann mal zu Ende gucken will, die ich so richtig mag, aber Lost Girl gucke ich irgendwann nochmal. Aber für die Fans, es gibt mittlerweile eine vierte Staffel, die sich sicherlich genauso wie alle anderen lohnt zu gucken. Das Schöne ist ja, wie gesagt, dies ist ja mal ein bisschen überschaubar und nicht ganz so lang. Gut, das soll's dann erstmal wieder an, sagen wir mal, News gewesen sein. Ich versuche nochmal ganz kurz Erik in den Podcast zurückzuholen.
Wo ist er denn? Schon an der Hotelbar oder?
Im Pool, untergegangen.
Erik, wieder da?
Ja, lag das jetzt an mir oder?
Alle anderen waren noch da. Es lag dann nicht an dir. Kurze Frage, hattest du noch eine News dem Bereich USA allgemein über den großen Teich hinweg?
Ich habe keine News heute.
Gut, kein Problem. Dann führt uns das nämlich unmittelbar und direkt zur ersten Serie des Abends, Trophy Wife. Ich muss ja zugeben, um das einmal vorweg zu machen, das ist ein Genre Comedy. Allein vom Titel hätte ich gedacht, das wäre wieder so, wie hieß dieses Ding, was ewig lange auf RTL lief, mit diesem ganzen Desperate Housewife, irgend sowas in dem Verschnitt. Aber Anne-Marie, wie ich schon sagte, es ist doch was ganz, ganz anderes, ne?
Ist doch was ganz, ganz anderes, genau. Wobei der Grundtenor, älterer Mann heiratet jüngere Frau, dann doch stimmt. Also, oder was vielleicht manche denken bei dem Titel. Aber nicht ganz so schlimm, wie der Titel vielleicht verspricht. Denn wir lernen die junge Kate kennen. Kate ist, ja, Anfang 30, wunderschöne Frau, hangelt sich so von einer Romanze in die nächste, auch weniger erfolgreich beim Job, aber gibt nicht auf, findet ihr Leben ganz toll, bis sie plötzlich eines Tages in einer Karaoke-Bar in die Arme von Pete fällt. Pete ist, ja, Geld ist ja Mitte 50, erfolgreicher Jurist. Und die beiden, ja, was bei den beiden so ein bisschen als kleine Romanze beginnt, endet. Und da steigen wir jetzt richtig mit der Handlung ein Jahr später. Also die beiden sind jetzt verheiratet, wohnen zusammen und es könnte ja alles so schön sein, wenn nicht Pete's Vergangenheit überall sitzen würde. Denn Pete war bisher zweimal verheiratet. Einmal mit einer Ärztin, Diane. Mit ihr hat er zwei Kinder und später war er nochmal mit Jackie verheiratet. Das ist eine hippieske, sehr verpeilte Frau, die auch schon um die 40 ist. Mit ihr hat er auch ein Kind und die sind jetzt alle Bestandteil des Lebens oder des Hauses von Kate und Pete. Die Kinder wohnen dort und die Frauen gehen dort ganz selbstverständlich ein und aus. Und damit muss Kate jetzt eben klarkommen, dass sie die dritte Frau ist, aber bei ihm eigentlich an erster Stelle steht. Aber die anderen beiden Frauen natürlich der Meinung sind, sie können immer noch überall ihren Kommentar abgeben und sich überall einmischen und dass sie an erster Stelle stehen. Aber eigentlich haben alle ein ganz nettes und entspanntes Leben und ja, also das ist so die Grundvoraussetzung, in der die Comedy-Serie angesiedelt ist. Ja, inhaltlich gibt es jetzt eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Also jede Folge beschäftigt sich dann mit größeren oder kleineren Problemen, dass die beiden jetzt keine Zeit für sich haben oder dass sie beim Schulball helfen müssen oder dass die Kinder irgendwas ausgefressen haben. Ja, also nichts Großes. Das ist eine ganz einfache Comedy-Serie. Wir müssen da nicht Angst haben, dass es einem Charakter ganz schlecht geht. Ist recht simpel gestrickt eigentlich. Und da ich ja weiß, was meine Mit-Podcaster gleich über die Serie sagen werden, der Pilot war wirklich schlecht oder nicht gut. Da musste eben in 20 Minuten mussten da alle Figuren reingequetscht werden, alle mussten vorgestellt werden und so, ja, ein paar blöde Witze wurden gemacht, gerade auch in Anspielung auf den Titel Trophy Wife, was im Rest der Serie ist. Ich habe jetzt 5, 6 Folgen gesehen und sowas kommt dann überhaupt nicht mehr vor. Also der Pilot ging ein bisschen nach hinten los und ich glaube, die haben auch einen ziemlichen Fehler gemacht, die Serie so zu nennen, denn es ist ja nicht so, dass sich Kate damit rumprahlt oder sich damit schönt, dass sie jetzt eben einen erfolgreichen Juristen geheiratet hat, sondern die beiden sind ein ganz lockeres Ehepaar, wo niemand sagt, ja, ich habe jetzt eine jüngere Frau, ich bin ganz toll, oder sie sagt, ich habe jetzt einen alten, reichen Mann und ich bin ganz toll. Ja, also Titelwahl ganz schlecht getroffen, ähnlich wie bei Cougar Town, wo es ja auch nicht darum geht, dass eine 40-Jährige in jeder Folge einen 20-Jährigen abschleppt. Aber das nur dahingesagt. Also mir gefällt die Serie ganz gut. Ich schaue sie im Moment noch, weil sie halt ganz angenehm und leichtfüßig daherkommt. Sie gefällt mir ganz gut. Also wenn ich jetzt Ranking machen müsste, beim letzten Mal haben wir ja Brooklyn Nine-Nine besprochen. Die Comedy-Serie hat mir sehr gut gefallen und jetzt Trophy Wife gefällt mir gut. Also, wie gesagt, ich habe Spaß dran. Ich mag die Charaktere. Ich finde das äußerst witzig. Ich finde die Hauptdarstellerin der Kate, Marlin Ackermann, also sie ist Schwedin, ja, eine wunderschöne blonde Schwedin. Ich finde, sie spielt ganz toll und ja, von mir auf jeden Fall Daumen hoch dafür.
Ich steig mal ein, weil ich sag mal noch auf der Wellenlänge bin, wo ich sage, ich finde sie nicht schlecht. Ich habe den Fehler gemacht, weil ich wusste über Trophy Wife überhaupt nichts und habe mir den Trailer angeschaut. Wenn man sich den Trailer anschaut, zumindest von dem, was so vorab publik gemacht worden ist, hat man im Prinzip die erste Folge gesehen, was viel Spaß aus der ganzen Sache Geschichte rausnimmt. Was ich Ann-Marie auch, wo ich auch zustimmen muss, die Hauptdarstellerin ist wirklich eine bildhübsche, also es ist eine Bilderbuch-Schwedin, ich glaube blaue Augen, blond, gut aussehend, passt überhaupt nicht in diese ganze Serie rein, also die strahlt dort quasi heraus, als wäre sie irgendwie von einer anderen Welt. Was die Serie selber angeht, für mich, es war ganz spannend, ich finde es zumindest attraktiver, weil Erik das vielleicht nachher mal irgendwann vergleichen wird, als Modern Family, es hatte bei mir zumindest direkt nach der ersten Folge wesentlich mehr Lust gemacht als Modern Family. Ist auch, wie du schon gesagt hast, das Problem ist bei dieser ganzen Geschichte, zumindest aus dem Piloten heraus, du hast halt einen Mann, der schon 2 oder das 3. Mal verheiratet ist, mehrere Kinder, mehrere Frauen und irgendwie sind alle in ihrem Leben mit involviert und tauchen ständig halt auf. Und dieses Klischee, was Ann-Marie schon gesagt hat, Trophy Wife, dass das eine Frau ist, die, sagen wir mal, ohne besondere Ambition, sich einfach da nur hübsch ist und quasi als Zierde an der Seite des Mannes dienen soll, ist es überhaupt nicht. Also sie ist schon ambitioniert, sie versucht, sich in die Familie einzubringen, sie versucht halt auch Kontakt zu den Kindern zu bringen, lehnt sich aber auch immer irgendwie komplett zurück. Also es ist manchmal auch wirklich du hast so ein Gefühl, ja, sie steht so ein bisschen neben dem ganzen Geschehen, also liegt dann immer bildhübsch im Bett, toll zurechtgemacht. Ich meine, jetzt geht es nicht um Sex, sondern einfach nur, die schläft halt und peng, sieht immer gut aus. Und du hast halt permanent irgendwie so einen unterschwelligen Humor, der manchmal vielleicht ein bisschen zu weit geht, wo du sagst, Ann-Marie, der Humor ändert sich nochmal oder der Fokus der Serie ändert sich nochmal.
Nein, also mir ist es jetzt nur, wie gesagt, ich bin jetzt schon ein paar Folgen weiter und im Gedächtnis ist es mir jetzt geblieben, dass ich in dem Pilot wirklich die Witze total flach fand und da überhaupt nicht gelacht habe und eigentlich schon fast am Abschalten war, aber eben aufgrund der sympathischen Darstellerin weitergeguckt habe. Und dann hat es mich erst so richtig mitgenommen.
Denn, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen die ganze Zeit das Gefühl, auch gut, es gab eine Hauptszene, deswegen war das dann wahrscheinlich auch so, Are You There, Chelsea, kam bei mir so als Hintergrundgeschichte auf, ist zwar auch abgesetzt worden, war aber für mich eine relativ nette kleine Sitcom, die mir gut gefallen hat, und in dem Fall ist es wahrscheinlich auch so, es ist halt irgendwie ein ganz sympathischer Cast, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht einfach, wie geht's dir, sind die bei dir so im Hintergrund die Charaktere genauso lieb oder ist es schon, also für mich ist es eindeutig die Hauptdarstellerin, die so komplett in meinem Fokus ist, alle anderen interessieren mich gar nicht so. Gibt's noch welche, die bei dir, naja, die gibt's schon noch, aber die gar nicht so interessieren, die Kinder vielleicht noch, also die eine, ja, Tochter, also, ist noch ganz interessant.
Genau, die Tochter, die Hillary, mag ich auch ganz gerne. Den Sohn, Warren, der, Also ihn finde ich ganz interessant im Zusammenspiel mit seiner Mutter. Das ist die Ärztemutter Diane. Also das macht mir recht viel Spaß, wenn die beiden zusammen irgendwie ausgeklügelt Szenen haben, wenn er versucht, vor ihr was zu verheimlichen, aber sie ist halt so wie so ein Raubtier, die alles wittert und alles weiß. Das finde ich ganz angenehm. Dann gibt es noch den kleinen Jungen, den Bird.
Diesen Asiaten
und da bin ich,
oder was? Oder?
Ja, genau. Da bin ich immer ziemlich zwiegespalten, weil er hat seine heiternden Momente, aber ganz oft geht er mir einfach nur auf die Nerven. Also
ja, der
das
ist so
ist
sachlich
so,
ein bisschen, ne? Der ist also mehr
ja,
so zurückhaltend, versucht so
ja, also
unfreiwillig komisch zu sein.
Ich, den bräuchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt und... Ja, aber irgendwie so alles in allem finde ich das echt einen sehr angenehmen Cast. Da.
Na gut, wenn du das so sagst, passt da natürlich ganz gut zusammen, der Cast. Das ist so aus allen Bereichen irgendwas. Du hast es schon gesagt, so die eine Hippie-Braut, die andere Akademikerin, also die Ärztin. Dann die Trophy-Wife, also die Hauptdarstellerin. Hat die eigentlich irgendeinen Job oder ich weiß gar nicht, kommt das irgendwann nochmal oder ist die wirklich
ja,
mal
das,
wenig
ich
zu
muss
Hause?
Gerade dran denken oder beziehungsweise vor uns, als ich so geredet habe, wollte ich eigentlich dazu sagen, was sie macht. Also im Moment macht sie ja nichts. Ich glaube, sie war in so einer Bar beschäftigt, oder? Kann das so, sie
ich
war
bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ich sehe, am Anfang ist es halt, man sieht sie nur, wie sie halt da Party macht, feiert und dann irgendwie so beim Karaoke singen quasi durch die Dekoration fällt und quasi ihren zukünftigen Ehemann erstmal ausnockt und dann landen sie die gesamte Familie quasi in der Notaufnahme und der versucht dieser unfreiwillig komische, asiatische, kleinere, zieht irgendwo so einen Stecker oder so einen Beatmungsschlauch bei diesem älteren Herrn aus der Nase, aus dem Mund, wie auch immer und schreit dann bloß, er kriegt ihn nicht wieder rein irgendwie. Also es ist halt so ein Wuling, wie gesagt, wenn man sich den Trailer anguckt und der einem gefällt, dann ist man auf der sicheren Seite, dann kann man die Serie auch sehen. Wie gesagt, dann kann man zwar auch die erste Folge komplett überspringen, weil dann hat man sie eigentlich schon gesehen. Also ich bin immer überrascht, wie die Amis es schaffen, in einen Trailer wirklich sämtliche Jokes rauszunehmen und ihn da reinzupacken. Also es passte irgendwie ganz gut. Für mich, wie gesagt, das ist nicht so eine, wo ich sage, nee, bloß auf keinen Fall weitergucken, denn wie gesagt, mir gefiel allein die Hauptdarstellerin so gut, dass man sagt, oh, da möchte man vielleicht doch gerne noch mal ein bisschen mehr sehen davon. Ansonsten der Humor, wenn du sagst, da muss man noch ein bisschen warm damit, werde ich mal schauen, vielleicht gucke ich mir noch eine zweite Folge an. Also es ist noch nicht so, dass ich sage, komplett abgeschrieben. Hingegen Alex zum Beispiel, du hast uns ja letztens überrascht mit Brooklyn Nine-Nine, dass du da so begeistert warst. Bei der Serie sieht es ein bisschen anders aus, oder?
Ja, das ist vollkommen richtig. Also da kann ich gar nichts mit anfangen, weil, ich weiß nicht, sie mag zwar gut aussehen, die Hauptdarstellerin, aber das ist ja noch nicht alles im Leben. Und ich fand auch die ganzen Situationen, die da im Trailer gelaufen sind, überhaupt nicht witzig. Und gut, wenn die andere sagt, die erste Folge war wirklich nicht Maß der Dinge, dann sollte man da vielleicht wirklich nochmal eine zweite Chance geben. Aber mich hat das alles überhaupt nicht interessiert. Also die ganze Story an sich war mir zu viel und unlustig. Und deswegen kriegt es von mir einfach einen Daumen runter. Also ich kann da nicht wirklich was mit anfangen, weil es dann auch wieder zu, Anführungsstrichen, zu realistisch ist, dass es zu witzig sein soll, weil dieses Brooklyn Nine-Nine war wirklich so unrealistisch und so idiotisch, dass es halt, ja, daher wieder lustig war. Von daher kann ich da jetzt nichts mit anfangen. Leider.
Dann die Frage, hat eigentlich einer mal in die Serie reingeguckt, die ich nochmal vorgeschlagen hatte, dieses Kuckuck mit dem gleichen Hauptdarsteller? Anne-Marie, du zum Beispiel, du guckst doch.
Nein, ich hatte keine Zeit und
britische Serien sind nicht so ganz dein Ding.
Musste jetzt nicht sein, nee.
Okay. Dann, letzter Kommentar und Erik, du schließt dich quasi bei Alex an, oder? Für dich war das auch absolut nix.
Ja, also man hat schon erkannt, in welche Richtung das gehen will und soll und es war aber halt einfach völlig überzeichnet, die Figuren und wie der Annemarie schon gesagt hat, da wurde halt wirklich versucht, irgendwie jeden da irgendwie vorzustellen. Das ging ja immer so bam, 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 bam. Also jeder hat da irgendwie so eine gewollt witzige Szene, die nicht witzig war und bekommen. Und wenn man da so ja 5, 6 Szenen dieser Art hintereinander gesehen hat, dann ist das sehr, sehr ermüdend. Und das also der absolute Tiefpunkt war ja dann, wo sie diesen Alkohol da trinkt aus dieser Wasserflasche da und wo sie dann wirklich so total schlecht eine Besoffene spielt. Das war wirklich echt total mies und Die einzige wirklich ein bisschen witzige Szene war in diesem Tiergeschäft, als die diesen Hamster kaufen wollen, um da diesen toten Hamster zu ersetzen. Und sie kramt da in ihre Tasche rum und holt so einen Plastikbeutel raus, wo da der andere tote Hamster drin ist. Also das war noch eine lustige Szene, also wie dann die Reaktion war von diesem Typen und so, und wie die da mit diesem Hamster in dieser Tüte da rumgespielt hat. Da. Also das war noch ganz lustig, aber der Rest war einfach unerträglich. Also vom Piloten gehe ich jetzt halt nur mal aus. Ja, also ich muss halt der Pilot überzeugen, damit ich weitergucke, weil wir haben so viele Serien, die wir immer gucken wollen. Und wenn der Pilot mich nicht reißt, dann gucke ich auch nicht weiter.
Und ich würde noch ganz knapp sagen, weil Daniel ja gerade schon sagte es, oder du hast gesagt, es hat dich dann am Ende doch mehr angesprochen als Modern Family. Bei mir ist es nicht so. Also Modern Family finde ich immer noch witziger und sympathischer als Trophy Wife, wobei das jetzt wirklich heißen soll, dass die Darsteller oder die Familie bei Trophy Wife unsympathischer ist. Einfach nur Modern Family steht bei mir höher.
Aber wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden. Wie gesagt, ich
Ja,
konnte
na
mit
klar.
Modern Family komischerweise nie was anfangen, obwohl halt wirklich einige dabei sind, die auch irgendwie Spaß machen, sich anzuschauen. Aber ich weiß nicht, mir sind dann so eine Serien, die vielleicht ja ein bisschen Stereotyp, ein bisschen nicht ganz so witzig sind, dann doch sympathischer. Und deswegen wäre es aus meiner Sicht heraus dann doch eher Trophy Wife. Ob ich es weiter gucken, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber hat zumindest so einen sympathischen Touch hinterlassen. Also. Man könnte sagen, zweimal Daumen hoch, zweimal Daumen runter, relativ neutral, obwohl Anne-Marie die größere Expertise hat. Sie hat also wesentlich mehr geguckt. Also guckt euch einfach mal den Trailer an. Wenn es euch halbwegs gefällt, dann vielleicht direkt in die zweite Folge einsteigen. Oder dann halt mal mit viel Geduld die erste gucken und dann einfach mal entscheiden, ob ihr es mögt. Also für Anne-Marie, wem können wir das empfehlen? Für den Gelegenheits-Sitcom-Schauer?
Och, das ist jetzt aber
Ja, ich
schwierig.
überlege halt auch gerade so, weil Mama.
Naja, schon Leuten, die für, ich will jetzt nicht sagen, leichten Humor zu haben sind, weil irgendwie wertet das uns jetzt ab.
Noch ein bisschen, man muss
Aber
dazu stehen, dass man
die,
auch so mal.
ja, also die halt auch mal Spaß haben, die allgemein Spaß an Comedies haben und die jetzt nicht überall eine große Story hintersehen wollen, die aber auch sagen, ich will mich jetzt nicht nur berieseln lassen, weil dann könnten sie auch den ganzen Tag das Privatfernsehen im Fernseher anhaben, sondern die schon noch ein bisschen Spaß nebenher wollen und nette Leute und eine wunderschöne Entschuldigung, und eine wunderschöne Hauptdarstellerin.
Also, da muss ich auch nochmal sagen, also mir ging wirklich die Frau die ganze Zeit, das ist,
Boah,
die ist, nein,
Kinder, das
die
ist ja nur
ist
gut,
wirklich
aber
präsent, das
die
ist
hat schon
auch nicht
geschminkt, will
schlecht.
man die auch nicht sehen, glaube.
Ach, na Gott, ne, muss da auch mal die guten Seiten an der Serie loben.
Hat von euch jemand ein funktionierendes Internet und kann mal in der IMDb schauen, in welchen Kinofilm die mitgespielt hat? Die habe ich letztens in irgendeinem Kinofilm gesehen, mir
Kam
fällt
mir
es
auch
gerade nicht
bekannt
ein.
vor, das, weißt du,
Na gut, wir machen das
das macht
so.
der andere mal
Anne-Marie
bitte.
fängt derweil an mit den News. Wir haben noch einen Teil, der sich mit deutschen Serien befasst und ich werde mal ganz kurz schauen, in welchen Kinoproduktionen die gute Frau Marlene Eckermann, ich hoffe mal, ich spreche den schwedischen Namen
Ackerman.
Eckermann falsch aus, und dann werden wir schauen.
Ja, okay. Dann, ich habe noch was Kleines, was jetzt Serien in Deutschland betrifft. Und zwar, beim letzten Mal haben wir ja schon darüber geredet, dass RTL dieses Christine und Sekretärin Überleben von 9 bis 5 nicht fortführt nach der ersten Staffel. Und jetzt haben sie auch bekannt gegeben, dass Dog Meets Dorf, was ja an diesem Donnerstagabend 20:15 Uhr lief, auch nicht weiter produziert wird. Wir sagen da ja kein Verlust wirklich, aber nochmal für alle so.
Na gut, der Ersatz, den sie bringen wollen, den hast du ja vielleicht jetzt auch mit als News, oder?
Ja, aber du kannst es gerne sagen.
Also es geistert wohl das Gerücht herum, dass RTL die Serie hinter Gittern wieder auflegen möchte.
Naja, da sind wir ja alle große Freunde schon damals davon gewesen und ich bin mal gespannt, wie es ab wann, wie schnell das abgesetzt wird, obwohl die Deutschen das immer noch mal durchziehen. Hingegen, ich habe noch einen Tipp. Alex, du
Ja.
guckst Kochsendungen ja auch ganz gerne ab und zu mal im Fernsehen.
Ja, so ist es.
Ich habe nämlich noch was mir letztens wieder zugelegt. Wie gesagt, es lief auf Arte in diversen Variationen schon mal, nämlich Sarah Wiener. Und die hat jetzt gerade, glaube ich, aktuell irgendwie eine neue DVD rausgebracht. Erste Wahl. Und warum ich dich direkt anspreche, warum diese DVD wirklich so gut ist, meiner Ansicht nach, ist so eine, wieder mal so eine kleine Europa-Reise, wo sie verschiedene Länder ansteuert, unter anderem auch Italien. Am Vesuv gibt es dort nämlich die besten kleinen Tomaten der Welt. Und warum ich das dir erzähle, Alex, ist, weil du mir einen riesengroßen Italien-Korb geschenkt hast, wo meiner Sicht nach diese Italien-Tomaten drin waren. Das heißt also, dort am Fuße des Vesuves werden kleine Cocktailtomaten, die mit dem besten Geschmack der Welt von Hand geerntet, irgendwo an so einem Steilhang und dann weltweit verschickt. Fand ich irgendwie faszinierend. Darum soll es aber nicht gehen. Wie gesagt, Sarah Wieners erste Wahl ist wirklich eine tolle deutsche Produktion, obwohl ich würde sagen, ist schon der ORF mit dabei, also österreichische Produktion auch noch mit, aber ich mag dieses Format, weil das relativ informativ ist und die Sendung quasi so, also Sarah Wiener ist, man muss sie mögen, also es ist so ein bisschen, manchmal ist sie ein bisschen zu viel des Guten, sie ist immer so ein bisschen überfreundlich, ein bisschen übernett, übersympathisch, aber sie packt das in irgendwie in so eine Atmosphäre ein und pickt sich da so verschiedene Ziele raus, die wirklich Spaß machen. Und ich bin halt so ein Freund, der das, wenn es auf Arte gerade kommt, ganz gerne mal guckt oder halt, wie gesagt, jetzt hier so aus Konserve ganz sympathisch findet und sie reist durchs Land und sucht sich Honig aus Schwaben zum Beispiel, dann Brot aus Bayern, Tomaten, wie gesagt, vom Vesuv, Alex, das waren die kleinen Tomaten, Apfel vom Semmering und diverse andere. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen langweilig klingen, aber das Tolle ist halt, sie ist halt sehr ökologisch, sehr bio eingestellt und das merkt man auch. Also du erfährst da nicht nur eben stumpf Rezepte, wie es bei manchen Kochshows halt so ist, sondern Land und Leute und das europaweit und das finde ich sehr harmonisch und spricht dann auch Probleme an, wie gesagt, bei den Bienen halt das große Bienensterben, wie dann bei dem Mehl, wie das zubereitet wird, wie das dann gelagert werden muss und wie das dann hinkommt und auch eben wie so kleine italienische Familien plötzlich so weltweit irgendwie ihre Tomaten dann an den Mann bringen, das finde ich sehr sympathisch. Guckst du Sarah Wiener ab und zu mal, Alex? Magst du das?
Nee, ich wollte gerade sagen, das ist genau die ich überhaupt nicht mag, weil ich die sehr unsympathisch finde und nervig, wie du schon gesagt hast. Also das ist leider ein Grund, warum ich mir das jetzt nicht angucken würde, weil dann die Person ziemlich bescheiden finde.
Ja, das ist halt das Interessante. Also, sie hat auch immer so ein immer diese Polaroid-Kamera dabei, wo sie dann immer nochmal mit den ganzen Gruppen so ein Foto macht und wo man dann immer sieht, wie die Fotos dann geworden sind. Wie gesagt, es gibt so Aspekte, die mir auch nicht so 100% gefallen, aber ich finde diesen, ja, ich will nicht sagen Bildungsauftrag dahinter irgendwie ganz nett, denn sie zeigt halt wirklich dann, was die Leute, also wie es biologisch auch geht und dass man halt ein bisschen mehr für Lebensmittel ausgeben muss und das ist bei diesen Apfelsorten zum Beispiel, das fand ich imposant, ich sag mal übertrieben jetzt der deutsche Markt, der kennt vielleicht 10 Apfelsorten noch und tatsächlich gibt es 100 und noch einige mehr und das ist halt irgendwie bei Sarah Wiener halt toll und es ist halt ein Format, wo man abends auf der Couch sitzt und sich das anguckt und irgendwie, also ich zumindest entspannen kann. Wie gesagt, vorausgesetzt, man kann mit Sarah Wiener ein bisschen was anfangen, weil sie schon sehr, sehr speziell ist. Anne-Marie, magst du Sarah Wiener?
Nee, auch nicht. Ich finde sie auch sehr unangenehm und würde sofort wegseppen.
Jetzt frage ich Erich nochmal die Runde, guckst denn du überhaupt Kochsendungen? Wir hatten ja vorher mit Anne-Marie und Alex habe ich schon gefragt, bei dir weiß ich es gar nicht. Bist du so ein Freund, du kochst ja auch sehr gerne, machst selber auch so ein paar Home-Videos zum Thema Kochen?
Also da, wo irgendwelche Leute da irgendwas in Töpfe werfen und wo da was entstehen soll, sowas gucke ich nicht an. Aber was ganz interessant ist, wenn sie dann so die Restaurants so auf Vordermann bringen, wenn da so ein Team reingeht, weil das hat immer noch so eine betriebswirtschaftliche und Marketing-Komponente. Das interessiert mich dann schon so ein bisschen.
Aber siehst du mal, wie unterschiedlich das ist. Ich mag halt eher die Sachen, wo auch Land und Leute noch vorgestellt werden. Also Jamie Oliver hat ja auch sowas mal gemacht, Jamie Oliver's Italy oder irgend sowas, wo er dann quasi durch Italien gereist ist, so als eine Auszeit Leute, genommen hat.
Gucke ich mir lieber selber an, anstatt mich dann eine Sendung.
Ja, jetzt davon mal abgesehen, wie oft warst du in Italien und hast dir diverse Köche angeguckt und warst dann von dort und dort zum
Essen
gegangen.
Die kleinsten Tomaten, die leckersten Tomaten.
die hat doch der Alex im Lidl gekauft jetzt.
Wo ist es?
Hat er kleine Italien-Fahne reingeschickt.
Mag ja sein. Nee, aber ich finde halt, also ich, wie gesagt, ich mag das Format, es ist sehr speziell und wie gesagt, ich habe es auf Arte zum ersten Mal gesehen, da ist er durch die Bretagne oder durch England gereist, hat dort quasi so Stereotype, also nicht so Stereotype, aber so lokale Spezialitäten erstmal quasi gelernt, wie sie zubereitet werden und dann wo sie herkommen, also die Fische gefangen und das Schaf da quasi zerkleinert und zerlegt und weiß der Teufel was. Und jetzt ist es mehr Europa. Ist ein sehr schön, also mir gefällt es sehr gut, sehr schönes Format. Wie gesagt, ihr seht auch, es kommt auch manchmal gute Sachen aus Deutschland. Ich mag Sacher Wiener. Sacher Wiener ist erste Wahl. Kann man wirklich mal gucken. Wenn man Sacher Wiener mag, ich wiederhole mich, egal. Also die besseren Sachen kommen auch und die werden fortgesetzt. Und ich denke mal, das ist ein Format, das sehr breit gefächert ist. So, wir haben mittlerweile rausbekommen, wo denn die Hauptdarstellerin von Trophy Wife überall mitgespielt hat. Das ist doch schon eine ganze Menge. Zum einen Catch 44, Harold und Kuma Go to White Castle. Das ist so ein White Trash-Film, Erik. Ich habe das zwar mal gesehen, aber so ein bisschen sehr speziell.
Ey, bitte, das ist ein richtig cooler Film. Da gibt es drei Teile davon, von denen ich allen sehr begeistert bin. Und da spielt auch Neil Patrick Harris mit, der spielt sich selbst.
Ja, nee, ich hab's ja gesehen. Ich habe es jetzt nicht so in der chronologischen Reihenfolge gesehen. Ich habe ein oder weiß ich nicht, zwei Filme mal gesehen, aber sie wären mir jetzt nicht aufgefallen, davon
mal
abgesehen.
Dann guck dir jetzt mal zur Weihnachtszeit den Harold and Kumar Christmas irgendwas an. Ja.
Okay.
Der ist sehr lustig.
Neu oder ist er auch schon älter?
Den gab's letztes Jahr.
Letztes Jahr.
Ja, dann würde ich noch ganz kurz. Erik hatte ja gesagt, hier, neuer Frauenknast wird bei RTL entstehen. Also das ist jetzt wirklich schon gesetzt. Also das Casting sind auch schon voll dabei. Es wird aber nicht wirklich hinter Gittern Teil 2 oder 2.0 werden, sondern die stützen sich da eher auf eine australische Produktion, die heißt Wentworth. Also wie der was? Darsteller Wentworth.
Genau, Wayne's World.
Nein, Wendt und Worth.
Partytime, excellent.
Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall wird das so charakterisiert als Mischung zwischen Lost, eben wegen der Tiefe der Charaktere und aber auch zum Teil Prison Break. Also dann, es soll härter sein als jetzt der Frauenknast oder irgendwas anderes. Und also ja, eine Mischung zwischen Lost und Prison Break auf RTL, ja, glaube ich kaum. Es klingt eigentlich eher so, was in dem Artikel bei DWDL so stand, von wegen es geht um ja, Gefängnisinsassen, wobei jeder Charakter dann zentralisiert in einer Folge dargestellt wird mit zum Teil Rückblenden. Das ist für mich dann eher Orange is the New Black, was wir ja schon besprochen haben. Ja, wir sind gespannt. Wir werden es uns natürlich unter Tränen anschauen müssen. Es kann eigentlich nur schlecht werden, aber wir wollen da mal versuchen, frohen Mutes reinzugehen.
Ich wollte gesagt, mit Lost hattest du mich noch, also dann wieder gesagt, Lost, Mischung, Frauenknast, dachte ich mir so, nee, irgendwie dann doch nicht. Ich weiß es nicht. Also ob es dann noch wirklich was Schöneres gibt, bestimmt. Wir werden es einfach mal sehen, wenn es dann soweit ist. Gut, aber wir haben ja nicht nur, wie gesagt, so deutsche Abgesänge, sondern wir haben auch noch eine weitere, doch zumindest auf den ersten Blick ganz gute weitere Serie, Hostages. Und die wird uns Alex mal kurz vorstellen, worum es denn da überhaupt geht und in welche Richtung das ganze Genre dort anzusiedeln ist.
Ja, gerne. Also wir haben hier wieder eine Dramaserie mit ganz großem Verschwörungspotenzial, was schon eine leichte erste beginnende Kritik ist, aber da werde ich mich später nochmal zu äußern. Worum geht es in der Serie? Wir lernen so eine Familie kennen, typische amerikanische Familie, Mutter, Vater, Tochter und Sohn und Hund. Und sie ist halt eine sehr... ja, ich sag mal, sehr bekannte und erfolgreiche Chirurgin und hat als große Aufgabe jetzt vor, bei dem Präsidenten ein Check-up zu machen und etwas aus, ich glaube, aus der Lunge zu entfernen. War irgendwie so ein, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber so ein Fremdkörper, der da irgendwie, wo man nicht weiß, ob er gut oder schlechtartig ist und einfach ein Routine-Eingriff getätigt werden muss, um das da irgendwie rauszuholen, damit der Präsident weiter Präsident spielen kann und dass nichts passiert. Und das ist ihre Aufgabe. Also wir sehen so ja, relativ, also eigentlich nur einen Tag im Piloten und das ist so ihr To-Do für den nächsten Tag, was sie so vorhat, wo auch die Medien von berichten, dass der Präsident in so eine OP geht und Ja, ist ja schon was, worüber die Nation aufgeklärt werden muss, dass halt sowas vorgenommen wird. Dann sehen wir, wie die Familie nacheinander nicht entführt wird, sondern wo ihr Haus übernommen wird von vermummten Männern. Das heißt, die dringen in das private Haus ein und nehmen erstmal alle gefangen. Die Tochter ist noch irgendwie auf dem Weg zu einem Freund und sie wird dann halt auch entführt und wieder nach Hause gebracht und vermummt. Oder nicht vermummt, sondern wird da festgehalten. Und dann sehen wir halt da vier oder fünf vermummte Gestalten, die sich dann auch ganz abrupt und überraschend mit ihren Skimasken entblättern oder die haben ziehen dann ihre Skimasken ab, so dass alle ihre oder die Familie die Gesichter sehen, wo dann alle denken, ach, jetzt zeigen sie sich und jetzt müssen sie auf alle Fälle sterben und man weiß ja nicht so richtig, was wollen die eigentlich von der Familie. Es kommt dann relativ schnell raus, dass die Entführer, nenne ich es immer, oder die Terroristengruppe ein ganz klares Ziel haben, und zwar liegt eigentlich auf der Hand, dass die Ärztin einen Anschlag auf den Präsidenten vornehmen soll, sprich während der OP oder die OP als Vorwand nehmen soll, den Präsidenten über die Klinge springen zu lassen. Das soll mit so einem Gift gemacht werden, welches der Präsident halt gespritzt bekommt. Ja, und das kriegt halt die Chirurgin oder die Mutter von dem Entführer überreicht. Und das ist eigentlich so die Hauptgeschichte schon von der ganzen Story oder von der ganzen Serie, dass halt wieder einmal, komme ich wieder zu meiner Kritik, dass wieder einmal durch eine Gruppe böser Männer der Präsident der amerikanischen Staaten umgebracht werden soll. Warum? Ich weiß gar nicht, ich glaube, in der ersten Folge hat man nicht so genau definiert, warum das eigentlich gemacht werden soll. Das wird man wahrscheinlich noch noch herausfinden in den nächsten Folgen. Aber das ist halt so dieses ganz normale Strickmuster, dass der Präsident umgebracht werden muss, weil, ja, aus irgendeinem mehr oder weniger wichtigen Grund. Das ist so die Hauptstory. Wie das Ganze in der ersten Folge ausgeht, ob sie es schafft oder ob der Präsident stirbt oder nicht, das will ich jetzt mal noch nicht verraten, weil das so ein bisschen nicht der Cliffhanger ist, aber so der Aufhänger von der ganzen Serie. Man kann wahrscheinlich schon erraten, dass es, wie es ausgeht, aber ich sag's mal noch nicht, wie es ausgeht. Und soweit zur groben Handlung.
Du könntest es jetzt noch ein bisschen spannend machen, indem du sagst, der Präsident ist kein Schwarzer.
Nee, ist kein Schwarzer.
Und vielleicht ist das ein Hinweis darauf, ob er es schafft oder nicht und ob es anschließend einen neuen Präsidenten gibt. Oder es ist ein komplett falscher Hinweis.
So wie zu sehr meine Kritik daran ist, dass sie hat sich eigentlich der Pilot hat sich ganz gut angefühlt. Also es ist wirklich gut gemacht, es ist auch spannend, alles erzählt. Ich finde halt nur ein bisschen schade, wie gesagt, das ist wieder dieses alte Strickmuster, was wir auch schon bei Homeland, sage ich mal, haben und was wir auch bei, ich sag mal, eine Handvoll anderen Serien haben, dass der mächtigste Mann der Welt umgebracht werden soll. Und das, klar, jetzt hier auf eine elegante Art und Weise. Aber im Prinzip ist es die gleiche Story wie bei vielen anderen Serien, was das Ganze wieder ein bisschen abwertet. Was auch der Grund ist, warum ich mir das wahrscheinlich nicht weiter angucke, weil es einfach nichts Neues mehr ist. Es ist wirklich ausgelutscht und ausgenutzt, das Thema, schon für viele andere Sachen, und deswegen werde ich mich da wahrscheinlich nicht weiter drum kümmern um die Serie, weil das ja aber nicht mehr so die Spannung hat wie vielleicht damals Homeland, wo es wirklich so der große oder die erste Serie war, oder nach 24 vielleicht so die erste Serie war, die das so aufgegriffen hat wieder. Was noch ganz interessant ist, wir hatten ja vorhin das Thema American Horror Story gehabt, da spielt auch der Hauptdarsteller, einer der Hauptdarsteller von American Horror Story mit. Ich muss jetzt raten, wer das ist, ich kann es gar nicht definieren.
Dylan McDermott oder so
ähnlich. Ja, genau, den mag ich eigentlich ganz, ganz gerne. Der spielt auch gut, Charakter, Kopf. Ich mag den auch sehr bei American Horror Story. Das ist wirklich einer, der, ich finde, ganz gut in so Serien oder in so Profile reinpasst. Das ist gut besetzt. Also ich kann mir vorstellen, dass es viele Freunde findet, Aber mich wird es nicht wirklich weiter bekleiden. Und ich glaube, die Annemarie hat ja auch schon mehrere Folgen gesehen und hatte auch ein bisschen eine ähnliche Meinung wie ich, dass es doch sehr abbaut. Oder ja. Annemarie?
Ja, Alex, da hast du vollkommen recht. Wie ging's mit dir? Also der Pilot, ich hatte sogar vorher Trailer gesehen, habe mich da wirklich drauf gefreut. Und der Pilot sah ganz schick aus, hat so ein bisschen da auch die Karten auf den Tisch gelegt, also wie du jetzt auch schon beschrieben hast, worum es geht. Und da dachte ich eigentlich, okay, es ist jetzt nicht so die Hyperserie, aber könnte ganz nett werden. Schau's mal weiter. Und eigentlich schon mit der zweiten Episode hat sich für mich schon extrem, hat alles abgebaut. Also es wurde total hanebüchen, manche Sachen. Oder irgendwie albern, was natürlich ernst sein sollte, aber ich habe nur gedacht, what the fuck? Also es ist ja eigentlich eine Drama-Thriller-Serie und so wirkt es auf mich dann überhaupt nicht. Und letztendlich habe ich bis zur vierten Folge durchgehalten, weil ja irgendwie dann doch noch dieser Drang da war, zu wissen zu wollen, was jetzt noch passiert. Aber da wird da dann noch jemand ausgegraben und dann, naja, jetzt kann ich was nicht sagen, ohne zu spoilen. Ja. Aber es gibt dann halt verschiedene Möglichkeiten für die Leute eventuell zu fliehen oder beziehungsweise frage ich mich dann, warum die nicht eher fliehen, weil die eigentlich schon die Möglichkeiten oder die Chancen dazu hätten. Aber es ist also ärgerlich, wie sich die Figuren verhalten. Kurzes Statement einfach oder Meinung von mir zu der Serie, auf keinen Fall schauen. Also sie wird so blöd, jedenfalls die 4, 5 Folgen, die ich gesehen habe, und ich bezweifle, dass es besser wird, weil wenn man sich erstmal so über eine Serie ärgert, da das ist eine der Serien, die mich in dieser Season so richtig enttäuscht hat, auf keinen Fall gucken. Keine Empfehlung von mir.
Da werde ich meinen Senf gleich mal dazugeben. Ich fand sie nämlich auch komischerweise nicht so berauschend, obwohl sie zum einen von zumindest ja dem Produktionsteam oder wie auch immer von Jerry Bruckheimer produziert wird oder zumindest gemacht wird und am Anfang auch so für mich so ein bisschen das Flair, weil dieser eben angesprochene Dylan McDermott, der bei American Horror Story mitspielt, so ein bisschen so dieses Bruce Willis-System da oder aufweist, also ja, es arbeitet beim FBI und man sieht so, wie so ein Banküberfall stattfindet und er schießt dann mal ruckzuck eben oder lässt den einen erschießen, erschießt den anderen selbst. Also ist da der knallharte Agent, der da mit dabei ist. Und dann ändert sich plötzlich seine Rolle und er ist dort, Annemarie oder Alex, können wir das sagen, was er dann plötzlich macht? Oder?
Ja, das können wir ja sagen. Also eigentlich ist er FBI-Agent, aber er ist jetzt einer dieser Menschen, die jetzt die Ärztin dazu zwingen, den Präsidenten zu töten.
Das heißt, einer der Menschen, er scheint das organisiert zu haben und das andere sind irgendwelche Söldner, die er angeheuert hat.
Naja, also ich denke, er telefoniert auch mit dem Weißen Haus nochmal. Also das ist ja das Lustige. Also
ja,
das
ist ja, so nee, dieser, letztendlich ist letztendlich ist er ja auch nur so eine Spielfigur und er macht es ja auch nicht aus freiem Willen. Also bei ihm steckt auch eine Motivation dahinter, beziehungsweise auch eine Art Erpressung eventuell, was er dafür bekommt, wenn er das macht. Und naja.
Was unterschwellig wieder eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, weil das so ein bisschen so ein Flair von, sagen wir mal, dieser ganzen Ermordung um JFK quasi, also Kennedy, mit hat, wo man sagt, aha, sind da irgendwelche Intrigenspiele mit drin, werden da irgendwelche missbraucht, um den Präsidenten aus dem Weg zu räumen und es wird auch so ein bisschen sozial, nicht sozialkritisch, aber Obamacare wird so indirekt mit angesprochen, denn der Präsident lässt sich ja in Anführungszeichen in einem 0815 Krankenhaus operieren, quasi um so diesem Anliegen, diesem Healthcare da ein bisschen Vorschub zu leisten. Was wiederum dann gleichzeitig so ein Kritikpunkt ist, dann sagt man ganz offiziell in den Nachrichten, die Ärztin wird den Präsidenten operieren und gleichzeitig wird sie dann aber überhaupt nicht bewacht. Also sie ist dann quasi bis kurz vor der Operation einfach mal so vogelfrei und keiner schaut auf sie. Das ist alles so ein bisschen nicht plausibel. Und der ganze Aufbau der Serie ist halt doch sehr linear. Also man steigt so ein, wo man sieht, okay, die Familie ist entführt worden, so quasi dieses Columbo-System. Also ich weiß im Prinzip, wer der Mörder ist. Und hier in dem Fall weiß ich, okay, die Familie wird entführt und dann wird nochmal so ausgeholt, wie es dazu kam und wer das dann gemacht hat und wieder aufgeblättert. Und wie Alex schon gesagt hat oder wie Annemarie auch angedeutet hat, es ist relativ klar, dass das bestimmte Ziele wahrscheinlich im Piloten nicht erfüllt werden und der ganze Titel der Serie darauf angelegt ist, dass da irgendwas passiert, aber Zum einen kann ich mir nicht vorstellen, wie es weitergeht, Anne-Marie. Also ist das dann, na gut, wir verraten dann vielleicht so viel, wenn wir das jetzt dann alles so weit ausbreiten. Aber es ist halt ein Format, das in sich zum einen nicht ganz schlüssig ist und wahrscheinlich die ganze Spannung nicht aufhalten, also nicht
ja,
halten kann.
Also das ist es. Der Grund, warum das dann über eine Folge hinausgeht, das ist ja noch okay. Also die werden ja auch nicht entführt, sondern sie werden in ihrem eigenen Haus gefangen gehalten, beziehungsweise die bösen Menschen finden einen Weg dazu,
die als Geisel zu nehmen.
Ja, als Geisel und aber sie trotzdem eben die Kinder in die Schule und die beiden in ihren Job zu schicken. Also das ergibt ja vielleicht auch alles noch Sinn. Aber über jetzt eine ganze Staffel, also das baut dann total ab. Die Grundidee ist ja gar keine schlechte, aber die Umsetzung, die ist so, ist mir egal. Das interessiert mich gar nicht. Dass die verhalten sich nicht so, wie man sich in der Situation eventuell verhalten könnte. Oder die bösen Menschen sind nicht wirklich böse genug. Also die geben dann auch nach und sind dann so, ja, ach, das tut mir ja jetzt doch leid, dass euch jetzt was passiert.
Das ist schon im Piloten so, ach, dein Hund ist ja nicht tot, der ist nur hier sediert worden, der kommt dann schon wieder zu sich.
Ja, da fängt es ja eigentlich an. Und schon sind die nicht mehr das Grundböse und schon funktioniert das nicht mehr.
Obwohl das ja, wie gesagt, für den Piloten gesehen immer noch so ein Anhaltspunkt ist, okay, die sind vielleicht doch gar nicht so schlecht oder wie du schon angedeutet hast, vielleicht ist da noch irgendwie auch nur Erpressung im Spiel und die machen das auch nicht ganz aus freien Stücken. Als er der Frau, also Gott, der Tochter nachher auf der Toilette irgendwie hilft, als sie den Schwangerschaftstest macht.
Ja, na klar,
aber es ist halt manches einfach zu viel. Also wie du schon sagtest, das passt dann irgendwie nicht mehr. Der wird als knallharter FBI-Agent eingeführt und dann plätschert das so ein bisschen zu sich hin.
Genau, genau. Das ist ja so albern. Also auf der einen Seite wollen sie eben zeigen, was das für eine starke Persönlichkeit ist und dann aber wieder so komplett verschieden und das ist halt, das schließt sich einfach nicht. Da, wo jetzt, weil da Alex jetzt angeführt hatte, die erste Staffel Homeland, wo das alles noch rund war und schön und schlüssig, ist hier halt überhaupt nicht.
Erik, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja eigentlich so der Kinotyp, deswegen denke ich mal, so als Kinofilm wäre das sicherlich eine gute Serie gewesen. Hat sie dir gefallen? Als Serie erstmal, zumindest der Pilot?
Erik ist weg.
Naja, online ist er noch. Na gut.
Dann kann ich noch kurz sagen, wir haben jetzt ein paar Mal erwähnt, dass die männliche Hauptrolle oder beziehungsweise dieser FBI-Agent, der die Familie als Geisel nimmt, von Dylan McDermott gespielt wird. Die Ärztin, die den Präsidenten dann letztendlich auch operieren soll und dass die Mutter in der Familie wird von Toni Collette gespielt, die ja einige sicher auch kennen. Und ihren Ehemann, den spielt Tate Donovan, den also ich jetzt hauptsächlich aus OC, California noch kenne. Also die haben da schon ordentlich aufgefahren. Da sind schon Leute dabei, die man kennt und die man eventuell auch ganz gerne sieht.
Das ist ja das. Also wie gesagt, der Cast ist ganz nett und die Geschichte hätte auch was werden können, wenn man sich da vielleicht ein bisschen bemüht hätte, oder ein bisschen mehr, den ganzen Fleisch an die ganze Sache zu bringen. Aber es ist halt doch irgendwie am Ende ein doch sehr laues, sehr flaues Vergnügen. Erik, jetzt nochmal der zweite Versuch.
Ich habe gerade angesprochen, ich habe eine Frage gehört, aber irgendwas war hier falsch. Ich habe ja nur die erste Folge bis jetzt geschaut. Ich fand die Exposition der Figuren, die fand ich eigentlich genial. Also wie der so als tougher FBI-Agent so dargestellt wird, das fand ich schon ziemlich cool. Und dass er dann quasi offenbart, dass er einer von diesen Bösewichtern ist, das war für mich auch so ein Moment so wie, was, echt? Ich dachte erst, es wird sich in die Richtung entwickeln, dass er derjenige ist, der dann irgendwie die Bösen da jagen soll und sowas und dann nehmen die auf einmal ihre Masken ab und dann sieht man, oh Gott, der ist ja eine von denen. Die erste Folge hat mich eigentlich immer noch sehr neugierig gemacht auf alles, was da weiterkommt. Die hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Aber wenn ihr natürlich sagt, das baut dann hinterher ab oder so, aber gut, das will ich selber erleben. Also ich werde es erstmal noch weitergucken.
Ja, das würde mich auch mal sehr interessieren, wenn du jetzt weiterguckst, wie du das empfindest.
Ich fand schon, die Idee, es gab ja auch mal so einen Film, wie hieß der nur, ich glaube, das war sogar mit Humphrey Bogart oder sowas, wo der auch so einen Bösewicht spielt, ich glaube, ein Schwarz-Weiß-Film, wo die bei so einer Familie als flüchtige Verbrecher irgendwie bei so einer Familie in so einem Vorort ins Haus reinstürmen und quasi diese Familie als Geisel nehmen. Und draußen sucht die Polizei diese geflohenen Verbrecher und die nehmen quasi diese Familie als Geisel. Da war auch ziemlich viel Spannung drin. Und es ist aber so, du kannst diese Spannung nur eine gewisse Zeit aufrechterhalten, weil ansonsten läuft sich das halt einfach tot, ne? Und da habe ich halt auch so meine Bedenken.
Das als kleine Trivia am Rande, weil du es gerade angesprochen hast und weil wir die Amis über den grünen Klee immer loben, wie toll und wie originell sie sind. Die Serie zumindest basiert auf einer israelischen Serie. Ich werde nicht versuchen, den Namen auszusprechen, wie wir haben logischerweise auch sie nicht gesehen. Jedenfalls ist auch nicht so ganz originär. Vielleicht ist da das Problem auch zu finden, dass man wieder versucht hat, von einem israelischen Lokalpolitiker gleich den Präsidenten da ins Spiel zu holen. Und deswegen ist das nicht alles so rund. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, würde man dann, oder was passiert in so einer Konstellation, wenn man dann sagt, okay, scheiß drauf, der Präsident ist mir viel wichtiger, weißt du, in Amerika, die sind immer so heroisch, weißt du, da, über den Präsidenten geht da fast nichts. Deswegen ist er in dem Fall, wahrscheinlich auch weiß, weil, sagt, nö, dann mach doch, dann schießt doch meine Familie, dann würde das wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Und das, wie gesagt, die ganze Serie für mich war halt irgendwie, da fehlte so ein bisschen an manchen Ecken so die rechte Überzeugungskraft und deswegen war sie für mich zumindest eben nicht so das Gelbe vom Ei und hat zumindest nach dem Piloten auch nicht so richtig Lust auf mehr gemacht. Und wenn Anne-Marie jetzt sagt, dass es dann in den weiteren Folgen halt immer unglaubwürdiger oder unlogischer wird, denke ich mal, ist das nicht so das Ding. Erik, du guckst mal weiter und sagst uns einfach dann, was in der nächsten oder übernächsten Ausgabe von Fortsetzung folgt, was du bei Hostages anders gemacht hättest oder ob es dir genauso gut, ob du es spannend findest, ob das dich mitnimmt oder ob es doch eher unsympathisch ist.
Ja, von mir noch ein Wort zu Hostages. Du hast ja jetzt gesagt, irgendwie der Pilot hat dir nicht so gefallen aus verschiedenen Gründen. Ich fand gerade eigentlich gut geschrieben, der Pilot zumindest, ja. Was jetzt danach passiert, darüber kann ich nicht urteilen, aber toll gedreht, tolle Darsteller, eine verwickelte Story macht eigentlich Lust auf mehr und ich werde weiter gucken. Und ich werde mich dann mal für heute dann aus dieser Folge dann mal verabschieden. Dann macht mal alleine weiter, ne? Ich muss ja auch noch ein bisschen was tun, ne? Also, bis bald. Tschüss.
Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Gut, dann soll es das also zu Hostages gewesen sein. Ein sehr, ja, man könnte sagen, ambivalentes Bild. Also der Pilot vermag noch zu überzeugen, wenn man so ein bisschen leichtere Actionkost mag. Wie gesagt, ich denke, als Film wäre das immer noch besser aufgehoben gewesen. Anne-Marie hat ja gesagt, war nicht so ganz ihr Ding. Und wie gesagt, vielleicht guckt der ein oder andere Hörer weiter. Hostages dann einfach mal in die Kommentare schreiben, ob sie das genauso empfinden. Von den Quoten her geht es auch so ein bisschen bergab, wie sich's dann entwickelt. Gut, wir haben noch ein paar kleinere, wie soll man sagen, aktuelle Topics an Marie, bevor es zur letzten Serie des Abends geht.
Ja, dann, das ist wohl mein Zeichen, aktuelles Topic. Geht um die Serie The Mentalist. Da sind wir mittlerweile in der sechsten Staffel und im Sommer hatten wir mal die frohe Kunde als Neuigkeit verkündet, dass Red John eben dieser große rote Faden, der sich seit Folge 1 durch die Serie zieht, eben der große böse Serienkiller, noch bis Ende diesen Jahres enthüllt wird. Und jetzt scheinen wir auf geradem Weg kurz davor zu sein, denn am 24. November, also sprich die übernächste aktuelle Folge, die auf CBS ausgestrahlt wird, heißt Red John. Das heißt, so verspricht es zumindest die Marketingkampagne der Serie. Da wird Red John enthüllt. Und ganz netter Kniff, was ich jetzt gesehen habe. Normalerweise haben die Folgentitel bei The Mentalist ja immer irgendwas mit der Farbe Rot oder Velvet oder also irgendwas, was mit Rottönen involviert ist. So heißen immer die Titel jetzt zum Beispiel Wedding in Red oder Desert Rose, Black Cherry, also immer irgendwas Rötliches. Und nach dieser Folge, die dann Red John heißen wird, fängt es plötzlich an mit My Blue Heaven oder Green Thumb. Da wechseln die Farben und da beginnt wahrscheinlich eine neue Zeitrechnung nach Red John bei Mentalist. Da bin ich extrem gespannt drauf.
Ich bin auch gespannt darauf. Ich muss ja sagen, ne, aus gegebenem Anlass, ich bin momentan nicht mal bei der ersten Folge der aktuellen Staffel. Ich kann dann irgendwann komplett am Stück mal alles gucken. Kurze Frage, guckst du eigentlich noch den Sherlock Holmes Verschnitt, den amerikanischen, mit
Elementary?
Ja, genau, ich kam auf
den nicht. Ja,
und zweite Staffel auch gut, bloß mal so als aktueller
Tipp. Also mir gefällt's. Ich bin ja großes Fangirl der beiden. Johnny Lee Miller und Lucy Liu. Ich mag das ja sehr. Jetzt letztens war ein Fall, der war so ein bisschen mal richtig blöd. Da ging es immer, wir haben den Verdächtigen, ach nein, ist es doch der? Nee, ist es doch der? Der hat mir jetzt nicht so gefallen. Aber ansonsten bin ich da noch gut dabei. Macht mir Spaß, die Serie.
Und Mentalist bis jetzt auch? Oder merkst du schon, dass da irgendwie sowas in die Richtung sich entwickelt? Eben wie gesagt, so ein Game Changer, dass man sagt, okay, der...
Ja, na auf jeden Fall schon die ganze Staffel. Also die fünfte Staffel hat ja damit aufgehört, dass Patrick Jane, also unser, jetzt mal für die Leute, die Serien nicht gucken, unser Hauptermittler da oder der am ehesten diesen Serienkiller Red John jagt, dass er seine Liste hatte mit 7 Verdächtigen und Red John hat ihn dann bestätigt, dass einer dieser Männer auf der Liste Red John sein würde. Und dann jetzt in den bisherigen 6 Folgen sind auch 2 schon von der Liste runter auf mehr oder weniger skrupellose Art und Weise. Also sind jetzt im Moment auch nur noch 5 mögliche Red Johns. Und ich weiß trotzdem nicht, wer es ist. Also ich bin total gespannt da.
Ich bin ja auch mal gespannt. Ich hatte ja einen Tipp, weil ich aus irgendeinem Einschlafgrund mal 2, 3 Folgen rückwärts geguckt habe, also einfach in der chronologischen Reihenfolge, und da auf meinen Verdächtigen gekommen bin, den ich auch irgendeiner Folge von Fortsetzung folgt schon mal erwähnt habe. Bin ich mal gespannt, ob ich am Ende dann richtig liege. Sage es nichts, falls er schon tot ist, dann liege ich falsch, aber ich gehe mit wehenden Fahnen unter. Dann an Marie. Kurze Frage, wie sieht's denn bei Veronica Mars aus? Hast du dein T-Shirt mittlerweile bekommen?
Gut, dass du fragst. Ja, das T-Shirt ist gekommen. Gestern am 11.11. hatte ich es in meinem Briefkasten. Reiße die Tüte auf, freue mich unglaublich. Und dann ist es das falsche Motiv. Also es gab ja 2 zur Auswahl. Ja, man konnte das anixen und Luisa hatte mir am Nachmittag schon geschrieben, Iris kam gestern auch an und sie sagt dann noch so, falsches Motiv. Und ich denke, oh nein, aber so, zum Glück passiert es nicht mir. Und jetzt ist es mir auch passiert und eine Freundin aus Frankfurt, die meint auch, sie hat das Falsche. Also
die hatten wahrscheinlich nur ein Motiv und haben alle das gleiche bekommen. Wahrscheinlich. Ihr dürft auswählen, unter 3 Motiven. Am Ende bekommt ihr nur das eine.
Ja, was ist denn jetzt drauf?
Naja, wir haben jetzt das Schwarze, wo einfach nur am Hals-Dekolleté-Bereich so ein dieses runde Logo, wo in Rot-Orange eben The Veronica ist. Das ist halt nicht, es ist ganz nett, aber irgendwie einfach nur dieser runde Kreis, dieses bunte Bild da oben, das hat es jetzt irgendwie nicht. Das, was wir wollten, war viel schöner mit Grau und.
Ach Mensch, schade.
Ja, aufwendiger. Ja, und jetzt müssen wir mal sehen, ob wir wirklich alle zu dumm waren und haben falsch angeklickt oder ob das deren Fehler war. Dann spekulieren wir natürlich drauf, dass sie sagen, ja Mensch, das war unser Fehler. Ach, wir schicken euch ein neues und ach, der Aufwand, jetzt die anderen T-Shirts wieder in die USA zu schicken, wäre natürlich viel zu groß. Deshalb behaltet doch am besten 2.
Wir machen da einfach mal einen Aufruf an die Hörer da draußen, ob denn jemand, der auch bei diesem Veronica Mars Fan-Projekt, wie soll man sagen, Kickstarter-Projekt mitgemacht hat, die andere Version bekommen hat oder ob europaweit, deutschlandweit nur diese eine Version verschickt worden ist. Hast du schon mal Bilder gesehen von auf Twitter oder Facebook irgendwie, die dieses andere T-Shirt hatten?
Ah, das weiß ich. Also ich weiß, einer aus meiner Timeline hatte das T-Shirt Freitag schon, aber ich weiß jetzt gar nicht welches.
Frag mal nach. Also wie gesagt, das würde uns mal interessieren und ich glaube ja fast, dass das beabsichtigt.
Das ist eine große Verschwörung, glaube
ich. Die billigere Variante.
Das glaube ich
nicht. Ja, man kann dreimal das Falsche rausschicken, ist dann schon eher
aufwendig.
Wahrscheinlich. Egal. Ja. Gut, das soll so als kleines Topic am Rande, neben Mentalist Veronica Mars, das tägliche Update. Wie nennst du es immer? Das Froni-Update? Nein, das Froni.
Froni-Update.
Genau. Immer noch kein Intro dafür. Egal. Kommen wir jetzt zur letzten Serie des Abends, wieder mal was Lustiges, eigentlich das perfekte Ding für mich, John Saves the World mit Anne-Marie, die Hauptperson heißt?
Sean Hayes.
Und John Hayes kennt der ein oder andere aus meiner Lieblingsserie, die ich schon öfter mal über den grünen Klee gelobt habe, Will and Grace, und da meine ich diesmal nicht Eric McCormack, der immer noch bei Perception am Ball ist, oder Deborah Messing, die ja gut mit Smash so ein bisschen gescheitert ist, sondern um den es irgendwie gefühlt lang still geworden ist, eben dem besagten John Hayes, der in John Saves the World Ja, wie das sich spielt. Und ich bin da mit gemischten Gefühlen rangegangen. Zum einen hatte ich es irgendwie nicht mehr im Fokus, dass er da überhaupt mitspielt. Anne-Marie hat mich darauf hingewiesen, ah, das ist doch der, das wolltest du doch gerne gucken. War ich sehr glücklich darüber, okay, ihn wieder mal zu sehen. Denn, ja, wie gesagt, also der taucht immer mal so als Nebencharakter in kleineren Sachen auf, aber es ist doch eher für mich sehr still um ihn geworden. Nach Will and Grace, also immer mal so Gastauftritte hier und da, unter anderem halt in Smash haben wir ihn gesehen, oder ich habe ihn gesehen. Bei Parks and Recreation ist er aufgetaucht, bei 30 Rocks, aber nichts Großes, ist jetzt wieder eine Hauptrolle, quasi seine Rolle. Er spielt mehr oder weniger sich selbst. Und das Interessante, man fängt so an zu gucken und man sieht, also ich sah zumindest auch wieder die Figur Jack aus Will and Grace, also dieser Habitus, also er ist wie sagt man das politisch korrekt, Anne-Marie? Vom
Gurke.
anderen, also er ist vom anderen Ufer, er ist schwul, hat aber eine
Und
Tochter und ist so ein bisschen,
sehr extrovertiert.
ja, wie gesagt, bei Will and Grace, also dieses nach vorne und sehr wie so ein Gummiball so aufgedreht und agiert dort und dann merkt, okay, seit kurzem lebt seine Tochter mit bei ihm, weil sie ja nicht verlassen worden ist, aber so quasi nach außen gedrängt worden ist, aus der Familie. Und natürlich gibt es auch dieses, ich dachte, da kommt Karen von Will and Grace rein, noch so eine Außenstehende, das ist die Mutter, die so ein bisschen, Anführungszeichen, die Rolle von Karen aus Will and Grace übernimmt, die so ein bisschen, ja, ihren Sohn auf die Nerven geht, aber trotzdem doch ganz gerne mag. So, aber was ist er nun? Er ist der in einem Internetshop quasi der Verkaufsleiter, will ich mal sagen. Also der so dieses ganze Team dort so ein bisschen führt, Online-Marketing macht und spricht und hat dort eigentlich ein ganz nettes Team um sich herum, wo wir, ich bin mit Namen nicht so gut, wie heißt denn die gute Frau, die bei Smash die Hauptrolle, die Marilyn Monroe singen sollte, spielt?
Megan Hilty, glaube ich.
Genau, das ist so der erste Lichtpunkt, den man sieht. Dann, Annemarie, du warst ja auch ein großer Fan von IT Crowd. Oder hast du zumindest auch mitgeguckt, dann ja, eine dunkelhäutige Person, die dem verdammt ähnlich sieht, diesem Moss aus der IT-Crowd, nur ein bisschen größer, ein bisschen länger. Und dann, das war so der Kritikpunkt, den werde ich nochmal hier aufgreifen, von Erik, einen Chef, der auch so wie dieser Typ von IT-Crowd ist, so ein bisschen streng, sagt, ja, heute es wird nicht Feierabend gemacht, wir ziehen das durch bis zum bitteren Ende. Und in dem Piloten geht es zumindest darum, dass er versucht, eben dieses Berufsleben, weil dann versucht wird, eben immer mehr, sag mal, dieses Marketing in den Vordergrund zu bringen, also diesen Verkauf zu steigern und das ganze Team eigentlich so ein bisschen den gelangweilten Eindruck macht, obwohl der Chef versucht, da irgendwie den Groschen in der Kasse klingeln zu lassen irgendwie und dann neue Sachen an den Mann zu bringen und das alles schön aufbaut. Und wie gesagt, du hast diesen John auf der einen Seite, der versucht eben sein Familienleben mit der Tochter unter den Hut zu bringen. Er hat ihr versprochen, ein Abendessen zu machen. Und wir sehen, wie er sich dann aus dem Klo versucht rauszustehlen. Und spätestens da hatte mich die Serie wieder, weil dann war das so ein doch, ja, etwas seichter Humor, aber trotzdem irgendwie sehr sympathisch und sehr nett. Denn am Anfang hatte ich eher so dieses Gefühl, das ist jetzt ein müder Abklatsch von Will and Grace, wo die Charaktere sich nicht so richtig entfalten können, wo man sieht, okay, das ist halt diese Figur, die versucht, auf diesem Charakter von Jack aus Will and Grace wieder aufzubauen. Aber in John Saves the World wird halt dann am Ende doch irgendwie doch ein eigener Twist gefunden und es wird dieser Charakter doch wieder sehr angenehm dort eingebaut. Es ist, wie gesagt, ein sehr übertriebener, ein sehr überspitzter Charakter, der zumindest im Piloten am Ende immer etwas ruhiger wird und dann doch dann so ein bisschen, ja, wieder ins Spiel kommt. Dieser Konflikt mit dem Chef, der trägt natürlich im Piloten die ganze Zeit und dann merkt man, auf der einen Seite bietet er sich nachher bei dem Chef wieder an, dass er eben nicht gefeuert wird, weil er eben vor quasi dem Feierabend sich davongestohlen hat und dann zu Hause auch das Telefon noch abnimmt. Wie blöd muss man denn sein? Also, wie gesagt, es gibt so Momente, wo man sagt, die sind ein bisschen komisch. Am Ende arrangieren sie sich mit dem Chef wieder und klauen ihm aber quasi das Essen vor der Türe weg. Also es ist halt für mich noch so ein bisschen mehr dieser Fanboy, der ich von John Hayes halt bin. Ich mag ihn halt und deswegen werde ich die Serie zumindest in meiner ein, zwei Folgen weitergucken, um zu gucken, wie sie sich entwickelt. Ich mag auch, wie gesagt, die weibliche Hauptrolle, Megan Hilton, hast du gesagt gehabt?
Hilti, ja.
Hilti.
Die Erfinderin der Bohrmaschine.
Genau. Die passt in die Rolle ganz gut rein, finde ich, obwohl ich ein bisschen das Gefühl habe, ich habe immer den Eindruck, sie fängt gleich an zu singen, also wahrscheinlich Smash ein bisschen geprägt immer noch. Und ich mag halt diesen zweiten, ich sage jetzt aber mal schwarzen Hauptdarsteller, der hat halt irgendwie so ein kühles, zurückhaltendes Wesen, das aber dann irgendwie doch ganz nett funktioniert. Anne-Marie. Will & Grace war nie ganz so 100% ein Ding. Du fandest es ganz nett, aber doch, nicht so... Ja, doch, der Reißer. Ich habe immer so den Eindruck gehabt, das war nicht so 100%. Wie hat dir denn John Hayes in der Rolle gefallen jetzt?
Also ein Pilot überhaupt nicht. Ich fand den Piloten richtig schlecht. Da war ich echt so, was wollen die von mir? Das war so nichts Halbes und nichts Ganzes. Hab dann natürlich, weil eben es auch John Hayes ist und ich Megan Hilty sehr gern mag, weitergeguckt. Hat sich in meinen Augen positiv entwickelt, aber es ist trotzdem keine Comedy für mich, wo ich sage, da bleibe ich jetzt unbedingt dran. Ich habe jetzt 3, 4 Folgen gesehen. Es hält auch immer wieder so, dass das Problem der Woche, und meistens hat es im Büro damit zu tun, dass der Chef will, dass alle lang arbeiten, aus was für Gründen auch immer, und Sean ist dann irgendwie der, der eben versucht, sein Privatleben und das Berufliche unter einen Hut zu bringen oder seinen Kollegen bei irgendwas beizustehen, aber es packt mich halt eigentlich überhaupt nicht. Ich verstehe das auch nicht, warum nicht, aber ich finde das total belanglos. Jetzt ist es, also nach der ersten Folge war es dann so, dass ich wenigstens immer mal gelacht habe oder vieles amüsanter fand, aber so richtig springt bei mir der Funke überhaupt nicht über.
Der Funke überspringt, ist wahrscheinlich auch das Problem der Serie an sich. Nach 12 Episoden, die quasi so dieser, wie sagt man so schön, also auf dem Hinweg quasi geordert worden sind, jetzt Rückzug quasi nur noch mal 5, also es werden erstmal nur 18 Episoden werden, was in der Regel dafür spricht, dass es dann dort keine zweite Staffel gibt, wenn nicht hinten raus die Quoten noch schlagartig explodieren. Alex, wie war es bei dir? Hast du es gemocht oder ist es eher so, du bist ja eh nicht so der Comedy-Fan, aber...
Ja, ist richtig. Ja, ich sag mal, jetzt wenn wir das vergleichen zu unserer ersten Serie, die wir besprochen haben, ist das natürlich schon lustiger. Also ich musste auch schon hier und da schmunzeln, wie unterwürfig der zu seinem Chef war zum Beispiel und ihm da sein Gutschein da für den Kaffeeladen da andrehen wollte und sowas. Das war schon, eine Grundlustigkeit war schon da, zumal ich diesen Typen gar nicht kannte. Also ihr seid da ja, ich kenne ihn einfach nicht. Resultieren daraus, dass ich die Serien sonst nicht gucke, so Comedy-Serien. Deswegen war ich doch nicht so begeistert, dass der jetzt mitgespielt hat. Ja, die ist in Ordnung, aber für mich als Nicht-Comedy-Menschen werde ich da auch nicht weiter die Sache verfolgen, weil ja, ist einfach nicht mein Genre. Was ich halt noch angemerkt hatte, ich fand den Afroamerikaner, der war doch irgendwo schon mal in einer Comedy-Serie. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, was es war. Wisst ihr es noch? Nee, ihr wisst es auch nicht mehr, ne?
Nee, leider nicht. Also mir fällt es jetzt nicht ein. Also wie gesagt, ich fand Moss von IT Crowd geringfügig ähnlich, aber...
Nee, es war vor kurzem erst, was wir besprochen hatten, und da fand ich ihn auch schon ganz, so wie du gesagt hast, so nüchtern und nicht pragmatisch, aber so eine trockene.
Ach, weißt du, wo er mitgespielt hat? Ich habe es nur gerade gegoogelt, bei Ben and Kate hat er mitgespielt.
Ah ja, richtig, genau, ja, stimmt. Und die fand ich ja auch nicht schlecht, die Serie.
Und die dann auch abgesetzt worden ist, aber gut.
Nee, die fand ich ja durchaus lustig, weil es auch so ein bisschen alberner war. Und da fand ich den auch schon ganz gut. Und ich finde, der hat Potenzial zu größeren. Und da würde ich mir mal was vorstellen können, mit dem mal zu gucken, weil das so ein bisschen das Trockene und das Ironische von dem finde ich ganz angenehm. Da würde ich mal jetzt hier auch einen Aufruf starten. Hier mal eine Serie mit dem.
Würdest du auch mal da gucken und vorstellen?
Vielleicht hört es ja mal ein Produzent in den USA. Und das würde ich einfach mal als schön finden. Ansonsten, ja, wie gesagt, nee, braucht die Welt nicht, die Serie, die Serie unbedingt. Ja, muss nicht
also
sein.
Also, was für mich noch mit das Beste dann war, ist, wenn Sean Hayes so super Slapstick und so albern und Situationskomik macht. Also wenn er da gerade im Zusammenspiel eben mit seiner besten Arbeitskollegin, Freundin da, wenn die sich da einen Schlagabtausch bieten oder alles wie so ein Kreislauf läuft. Also er wirft was zu, sie fängt das und dann tanzen sie noch eine Runde und machen halt ganz verrückte, lustige Sachen. Das funktioniert gut und das fand ich auch erheiternd und schön. Aber irgendwie die Storys finde ich total lahm und nichtssagend und unansprechend.
Ja, die eigentliche Geschichte ist wahrscheinlich wirklich so ein bisschen, da fehlt es noch. Also es gibt so witzige Momente, obwohl die bei mir zumindest stärker sind, weil ich die Figur schon kenne und immer so, wie gesagt, diesen Jack halt dahinter sehe. Und wenn das so rausblitzt, mag ich ihn auch wieder. Und auch wenn er so leichter so banale, blöde Sachen macht, wie auf diese komischen Stühle steigt, um zu fliehen und dann da also schon voraussehbar durch die Stühle rauscht oder Tische, was das waren. Also, ich weiß es nicht. Also, ob dann, wie gesagt, wie viele Folgen hast du gesehen? Was hast du gesagt, Maria?
Ich glaube 4.
Wenn es da nicht besser wird, also es ist halt schade. Also, weil man mag halt, bestimmte Schauspieler mag man und wenn man die dann sieht und die wiederkommen, dann ist das halt irgendwie toll und wie gesagt, dass auch das Zusammenspiel zwischen den beiden Hauptdarstellern, also ja, sind ja fast Hauptdarsteller, also der Hilti und ihm, also das passt schon, das ist ein gutes Team, die passen gut zusammen, aber der letzte Funke fehlt noch so ein bisschen, also es fehlt noch so ein Hauch von ja, Spritzigkeit, Originalität, also da kommt, man hätte noch ein bisschen mehr mit hingemusst, ich weiß nicht, woran es liegt, also man kann das auch schlecht beschreiben, was da so jetzt, das ist, was einem wirklich fehlt.
Wobei man noch sagen müsste, also mich erinnert er ja eigentlich auch schon sehr an seine Rolle des Jack aus Will & Grace, aber die Rolle ist jetzt natürlich viel erwachsener, dadurch, dass er eben die Tochter hat, verantwortungsvoller, also nicht mehr ganz so. Ich meine, Jack war ja auch sehr egoistisch in vielen Fällen und das ist hier jetzt gar nicht so. Also jetzt haben wir schon eine sehr erwachsene Rolle.
Ja, er ist, das ist halt Spaß der Unterschied. Macht. Der ist bemüht auch um seine Tochter, auch wenn er, wie gesagt, erst nur gerade ganz kurz mit ihr quasi wieder zu tun hat. Und er hat ja dann auch, sie fragt ihn auch im Piloten, wie es überhaupt dazu kam, dass ein schwuler Dad quasi sie als Tochter hat. Und das wird dann erklärt auf eine ganz interessante Weise.
Und sie ist aber auch also kein dummes, langweiliges Kind. Sie ist schon sehr auf Zahn und auf Zack und sehr hell im Kopf. Das ist ganz erheiternd. Und das fällt mir jetzt ein aus der letzten Folge. Und da habe ich gut gelacht. Da waren sie irgendwie halt in der Wohnung. Seine Mutter war mit da. Und es ging darum, jemand hat jemand belogen, was vorgemacht. Und da sagt sie so zu ihm, keine Sorge, Dad, ich weiß, wann du lügst. Ich habe das Hochzeitsalbum gesehen. Weil er eben als Schwuler eine Frau geheiratet hat. Und das fand ich sehr witzig in dem Moment.
Alex, vielleicht als kleiner Hinweis, der Erfinder oder der Schreiber, der Creator der Serie Victor Fresco, ich habe es auch noch nachgeguckt, also ich hätte es auch nicht gewusst, der hat zum Beispiel bei ALF mitgemacht als Stammschreiber, als Schreiber also dafür. Und Better of Ted, eine Serie, die ich ganz gerne gemocht habe, bis er abgesetzt worden ist. Also der hat schon ein bisschen eine längere Geschichte. Wie gesagt, ALF, also das mal im Hinterkopf behalten, My Name is Earl hat da mitgemacht. Eine ganze
gibt
Menge.
Gibt nichts Besseres als ALF, ne? Also da werden wir natürlich das nicht auf eine Stufe stellen.
Nein. Also wie gesagt, für alle Fans von Sean Hayes auf alle Fälle ein Muss, da mal reinzugucken. Und dann am besten selber ein Bild machen. Ansonsten, Erik fand es auch so nicht so sehr berauschend. Ich zitiere kurz, also er meint halt, dass die Hauptdarsteller unerträglich wären. Die Nebenfiguren sind ganz nett. Und auch ein alter Bekannter aus Chuck, wobei ich nicht genau weiß, auf wen er anspricht, dort mitgespielt hat. Und der Chef, wie ich schon gesagt habe, bloß eine schlechte Kopie des Chefs von IT Crowdis. Mag sicherlich sein, es ist halt noch schwer, das Rad komplett neu zu erfinden. In dem Fall ist es nicht so 100% gelungen. Die Serie mit anderen Hauptdarstellern wäre wahrscheinlich schon viel schneller untergegangen. Gut, dann soll es das für heute auch gewesen sein. Außer Anne-Marie hat noch irgendwas. Ich gebe ihr die Möglichkeit noch einmal. Oder sie möge für immer schweigen.
Haben wir denn nicht irgendwelche Fragen, Anregungen von unseren Hörern?
Haben wir welche, Alex?
Ah, nein, heute diesmal nicht. Leider.
aber wir geloben Besserung.
Wir werden ein bisschen darauf eingehen.
Ja.
Wie gesagt, wir verlieren das manchmal ein bisschen aus dem Fokus. Wie gesagt, Luisa haben wir angesprochen und wir nehmen auch die Kritik von, ich suche den Namen nochmal ganz kurz raus, von Jack 23 oder 23 auf. Und wie gesagt, wir gucken auch mal, ob man ein paar ältere Serien, obwohl ich habe eine Serie, die werde ich vielleicht als Retro-Serie in den nächstes Mal mit in den Ring werfen, nämlich seid aber gespannt, überrascht euch mal, ich habe den vergessen, egal. Jedenfalls, die habe ich mir auch schon mal angeguckt vor langer Zeit, aus einem bestimmten Grund, weil da eine Frau mitgespielt hat, die ich aus einer anderen Serie mochte und einfach mal gucken wollte, wo die sonst mitgespielt hat. Mir fällt gerade die Serie nicht ein. Ja. Und in dieser Spannung entlasse ich euch erstmal in die Woche oder die nächsten 14 Tage bis zum nächsten Podcast. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
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 www.fortsetzungfolgt.net Fällt mir doch nicht ein, wie diese Serie hieß.
Wer hat denn mitgespielt?
Na, nee, die eine.
Die bei Mike und Molly, die Schwester.
Ich guck die Serie.
Ja, ja, das ist das Problem. Und die, ach, Eastbound and Out oder so heißt die, glaube ich. Ach, ja.
Ach, von der hab ich nur gehört, die hab ich schon gar nicht gesehen.
Ja, da läuft das Finale jetzt.